Einen wunderschönen guten Tag, liebe Luise, heute zu Gast bei uns hier im Hafenstudio bei der Nordseezeitung, Hafenstraße 140 in Bremerhaven. Wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema, Luise. Es geht um das Thema Amazon. Und bei Amazon, da denke ich immer, Mensch, was habe ich eigentlich das letzte Mal bei diesem Dienstleister so bestellt? Und ich habe bestellt und gesucht nach VfL Bochum Bettwäsche. Und die habe ich gefunden und mir liefern lassen. 39,99. Ich war stolz wie Oscar, dass ich diese Bettwäsche habe. Wer sie liefert, das war mir im Grunde ganz egal. Amazon war irgendwie so naheliegend. Amazon ist irgendwie naheliegend. Was war denn bei dir das Letzte, was du bestellt hast?
Bei mir war das, glaube ich, das waren Schuhe, Sommerschuhe. Und ich war in der Stadt unterwegs vorher, hatte ein paar Schuhe gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Und die gab es aber nicht mehr in meiner Größe. Und es hat auch ewig gedauert, scheinbar die im Geschäft zu bestellen. Und was habe ich gemacht? Ich bin nach Hause und habe natürlich erstmal auf Amazon gesucht. Gefunden, am nächsten Tag waren sie da. Den genauen Preis weiß ich nicht mehr, aber teuer war es auch nicht.
Und wichtig, am nächsten Tag da. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das Lieferversprechen.
Ganz genau. Heute bestellen, morgen da. Alles ganz unkompliziert, ganz schnell, absolut kundenorientiert.
Und nicht versteckt irgendwo in der Mülltonne, sondern direkt abgeliefert bei dir an der Haustür?
Genau, wir haben da so einen Ablageort, da werde ich nicht genauer darauf eingehen, aber wir haben einen Ablageort, wo die Lieferanten das dann hinlegen können. Und selbst wenn ich bei der Arbeit bin, kann ich das dann da später abholen.
Also halten wir fest, Amazon ist richtig praktisch.
Absolut.
Aber jetzt widmen wir uns gleich Amazon von einer anderen Seite, denn das ganze System, ich sag das mal so, ist relativ schwierig.
Storytelling, der Making-of-Podcast der Nordsee-Zeitung.
Luise Lang, 32 Jahre alt, Reporterin bei der Nordsee-Zeitung, zu Gast bei uns hier im Hafenstudio. Und wir widmen uns dem Thema Amazon. Gerade in der Einleitung, da haben wir das Ganze noch so serviceorientiert gesehen, wie praktisch das doch ist für den Kunden, wenn er etwas bestellt, wenn er etwas haben will. Aber wir kommen jetzt zu der anderen Seite. Und die andere Seite, die ist, ich sag das mal so, relativ problembehaftet. Und Luise, du hast zusammen mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv und dem Saarländischen Rundfunk sehr, sehr intensiv recherchiert über Amazon. Es gab zwei ganz große Teile, die wir veröffentlicht haben. Einmal das Thema, das System Amazon, moderne Sklaverei. Da ging es um die Arbeitsbedingungen der Auslieferungsfahrer, die wirklich unter schwierigsten Bedingungen, ja, ich sag mal, fast wie Sklaven gehalten werden, um das mal ein bisschen zu dramatisieren. Und dann im neuesten aktuellen Teil geht es um die Zustellunternehmer, die Subunternehmer von Amazon. Scheinbar selbstständige Unternehmer, die aber unter dem System von Amazon auch zu leiden haben, hart zu knapsen haben, um zu überleben, aufgeben, gefeuert werden. Harte Geschichten. Und das wirft so ein ganz, ganz anderes Licht auf Amazon, als das Licht, das vielleicht der Kunde hat, der irgendetwas bestellt. Luise, erzähl doch mal ein bisschen was zu dieser Recherche zum Thema Zustellunternehmer. Ich glaube, viele leiden und viele Zustellunternehmer sind froh, endlich mal mit jemandem haben sprechen können.
Ja, ganz genau. Also wir haben ja in den letzten Jahren schon ganz häufig gehört, dass eben die Fahrer, die eben in der Regel, also diese Kurierfahrer, sind in der Regel, oder nicht in der Regel, sondern sind alle bei Subunternehmen angestellt, also nicht direkt bei Amazon. Und dass die unter schwierigen Arbeitsbedingungen leiden, haben immer wieder gehört. Da gab es immer wieder viel Druck aufgebaut, schlechte Bezahlung, keine bezahlten Überstunden, diese Überwachung durch Apps und so weiter und so fort. Und bisher war immer Thema, dass viele von diesen Fahrern auch gesagt haben, meine direkten Chefs, sprich die Subunternehmer, die sind schuld an der Misere. Und Amazon selbst hat auch gesagt, ja okay, also wir haben damit gar nichts zu tun. Ganz schlimm, wenn sowas vorkommt, von diesem Subunternehmer trennen wir uns natürlich direkt und haben sich davon ganz klar distanziert. Und jetzt haben wir eben herausgefunden, also eben der Saarländische Rundfunk, Korrektiv und die Nordsee-Zeitung zusammen haben eben herausgefunden, indem wir mit vielen Fahrern gesprochen haben und auch viele interne Dokumente eingesehen haben, dass das so nicht stimmt, sondern dass Amazon nicht nur weiß, was da passiert, sondern das ganz klar fördert.
Das heißt auf der einen Seite die Auslieferungsfahrer, die unter schlechten Bedingungen arbeiten, aber auch die Subunternehmer, die auch zu leiden haben und im Grunde auch von Amazon drangsaliert werden, die einen harten Überlebenskampf haben, manchmal wahrscheinlich gar nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen finanziell.
Ganz genau.
Ganz, ganz harte und schwierige Thematik. Wir werden gleich nochmal tiefer einsteigen in diese Thematik und du wirst uns über deine Recherchen erzählen, wie du mit den Leuten gesprochen hast, wie du Kontakt aufgenommen hast. Aber für uns ganz wichtig in diesem Making-of-Podcast ist zu wissen, Thema Amazon. Wie bist du überhaupt an dieses Thema gekommen? Warum Amazon? Und ich sage jetzt mal so, Luise, ich mag dich total, aber da steht, ich sag mal, die kleine Reporterin, das wär mir nicht anders, oder ich, der kleine Reporter und der Riesenkonzern Amazon. Und ich will da jetzt recherchieren. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Und ist ja irgendwie auch eine Mammutaufgabe. Da guckt man irgendwie so hoch den Berg hinauf. Schaffe ich das? Ist das überhaupt zu leisten?
Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man sich das jetzt so rückblickend anguckt, dann ist das unheimlich viel, was da passiert ist im letzten Jahr, sag ich mal grob. Und was wir da auch alles herausgefunden haben. Aber der Anfang läuft ja eigentlich in der Regel immer ganz unspektakulär ab. Ne? Man weiß ja nicht, was am Ende bei rumkommt. Und der Anfang war so, dass mein Chef Christian Lindner, der ist Chef der Online-Redaktion bei der Nordsee-Zeitung, und der hatte schon angefangen, über Amazon zu recherchieren und stand da in Kontakt mit Korrektiv. Das funktioniert ja so, dass eben Korrektiv lokal mit ganz vielen unterschiedlichen, eben auch Lokalmedien zusammenarbeitet, da sozusagen die Expertise zusammenwirft, sodass man eben gemeinsam ein Produkt, also dass man gemeinsam eben für ein Thema recherchiert und gemeinsam gleichzeitig Artikel veröffentlicht. Und er war da schon in Kontakt und hat mich da sozusagen mit dazu geholt. Und da gab es dann eben erstmal, dieser erste Aufschlag war, dass Korrektiv eben so das Ziel hat oder den Wunsch hatte, wollen wir uns doch mal angucken, wie ist dieses ganze System Amazon aufgebaut und sich die unterschiedlichen Stationen angeschaut hat. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich schaue jetzt mal, finde ich hier in Bremerhaven Fahrer, mit denen ich sprechen kann, die bereit sind, mit mir zu reden. Und da habe ich tatsächlich dann ganz banal über einen Facebook-Aufruf Fahrer gefunden. Mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und daraus hat sich alles weitere entwickelt.
Spannende Geschichte. Also als du dieses Thema Amazon gehört hast, hast du gleich gesagt, wow, super spannendes Thema. Oder hattest du vielleicht erstmal Berührungsangst, weiß nicht. Und so ein Gigant, mit dem man es da zu tun hat. Oder war da gleich so die Neugier in dir geweckt und du hast gesagt, Mensch, das gehen wir jetzt an.
Es war definitiv die Neugierde, weil ich grundsätzlich einfach auch ein sehr neugieriger Mensch bin, muss ich sagen. Und ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn. Und als man immer schon, das hatte man ja immer schon so ein bisschen munkeln gehört und so, dachte, okay, Fahrer ist echt leiden unter schweren Arbeitsbedingungen und das alles eben unter dieser Übermacht Amazon. Da war mein Gerechtigkeitssinn geweckt und da dachte ich, okay, also das ist eine Geschichte, da will ich mich gerne reinwursteln. Und dann ist es natürlich so, bei jedem kleinen Erfolgserlebnis, was man hat, wenn man dann plötzlich die Information bekommt, die man vorher nicht hatte, plötzlich sich jemand öffnet, das sind natürlich auch Momente für einen persönlich, die sehr beflügelnd sind, die einfach immer so kleine Highlights sind während so einer sehr langen Recherchezeit.
Ich glaube, du hast ja gerade schon erzählt, einen Facebook-Aufruf hast du gestartet, da gab es schon Resonanz. Ja. Ist das auch schon gleich so ein Erfolgsmoment, wo du siehst, okay, ich habe einen Aufruf gestartet, es melden sich Leute, es läuft gut an?
Mit dem Facebook-Aufruf war das Witzige, dass ich am Anfang es, sage ich mal, viel komplizierter versucht hatte. Ich bin nämlich über Organisationen, die sozusagen so Unterschied in der Logistikbranche Menschen helfen, die unter schlechten Arbeitsbedingungen leiden und so weiter, auch gerade Personen mit Migrationshintergrund und so weiter. Und da bin ich über diese Organisationen gegangen und habe absolut keinen Zugang bekommen. Und da dachte ich schon, okay, das wird ja ganz schön schwierig. Und dann habe ich eben gedacht, ja, mein Gott, kann ja nicht schaden, ich mache mal diesen Facebook-Aufruf. Und dann melden sich da plötzlich Leute. Und das ist immer dann so das Thema bei so einer Recherche. Wenn sich einer meldet und der Vertrauen aufbaut, dann kennt er einen zweiten und der kennt einen dritten und so weiter. Und dann hat man Fuß in der Tür. Und da war ich einfach wahnsinnig überrascht, dass das mit Facebook da den Anfang gemacht hat und doch dann so unkompliziert funktioniert hat.
Wie schwierig war es denn, das Eis zu brechen bei den Leuten, die sich gemeldet haben? Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, okay, ja, ich könnte was beitragen dazu und könnte was sagen, aber ich habe auch wiederum ein bisschen Angst, vielleicht dann irgendwie Repressalien zu bekommen. Wie ist das so gewesen?
Also bei den Fahrern war es schon schwierig, aber bei den Subunternehmern war es wirklich schwierig. Bei den Fahrern war es so, dass da war auf jeden Fall ein großes Redebedürfnis da. Das hat man gemerkt. Die wollten auch so ein bisschen ihr Herz ausschütten. Gleichzeitig aber natürlich die Befürchtung, also gerade bei denen, die auch noch aktiv für ein Subunternehmen von Amazon arbeiten, die Befürchtung, okay, verliere ich jetzt meinen Job, wenn ich mit der Presse spreche? Kann man der vertrauen, dass das wirklich anonym abläuft? Die kennen einen ja nicht, ne? Und das muss einem, glaube ich, immer bewusst sein. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Recherche, dass man einfach geduldig ist. Das ist nicht meine größte Tugend, muss ich gestehen, aber man kann es lernen. Nämlich einfach zu sagen, okay, ich rede jetzt mit jemandem, ich sage dem ganz klar, das ist jetzt überhaupt nichts, was irgendwie aufgeschrieben wird oder sonst was. Das geht eben so Scheibchen für Scheibchen und irgendwann merken die Menschen, es passiert hier nichts. Wir werden nicht einfach einen Artikel veröffentlichen, ohne dass da was abgesprochen ist. Und dann wird es halt besser. Bei den Subunternehmern, muss ich sagen, war es insofern noch viel schwieriger, weil die natürlich auch viel direkter noch mit Amazon in Kontakt stehen und auch wirklich befürchten, dann von diesem wahnsinnigen Großkonzern verklagt zu werden. Und das lief aber auch als sozusagen Nachfolge nach dem ersten Artikel über die Fahrer, weil ich in diesem Zusammenhang natürlich die Subunternehmer angesprochen habe und auch konfrontiert habe mit den Vorwürfen. Und die wollten damals gar nichts dazu sagen. Aber ich habe ihnen natürlich angeboten, wenn Gesprächsbedarf besteht, ich möchte jederzeit auch gerne die andere Seite hören. Und da hat man dann auch tatsächlich über WhatsApp Monat um Monat so ein bisschen Vertrauen aufgebaut, bis man dann beim ersten, das war so gegen Januar, den Fuß in der Tür hatte.
Gibt es irgendwie ein Geheimrezept, um Vertrauen aufzubauen? Gibt es da irgendwie so ein Stilmittel, mit dem man das schaffen kann?
Oh, schwierige Frage. Also ich glaube, ich nehme an, dass da wahrscheinlich jeder Reporter auch so ein bisschen seinen eigenen Weg hat. Ich mache das, glaube ich, so, dass ich halt einfach offen bin. Ich bin einfach transparent, sag denen ehrlich, was Sache ist, was ich will, was ich mir wünschen würde, aber eben auch natürlich ganz offen, dass das alles hier kein Muss ist, dass die Person mitentscheiden kann, was passiert, was veröffentlicht wird. Ich erzähle auch ein bisschen was von mir, also ich gebe auch was preis. Und das ist immer, glaube ich, so eine Gratwanderung zwischen, also auch im Laufe einer Recherche ist das ganz wichtig. Einerseits ist man dann natürlich irgendwann schon auch nah, weil man natürlich irgendwie viel gesprochen hat, sich viel anvertraut hat und auf der anderen Seite auch so diese Distanz zu wahren, diese professionelle. Das ist echt immer eine Gratwanderung, aber ich glaube, das ist eben das Wichtige, ist es einfach ehrlich zu sein.
Du wirst unzählige WhatsApp-Verläufe bei dir haben, E-Mail-Verkehr wahrscheinlich, dann Facebook-Nachrichten, vieles wahrscheinlich, was du auch gar nicht veröffentlichen kannst, wahrscheinlich auch vieles dabei, von dem die Leute auch wieder was zurückgezogen haben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz harter Kampf, Sachen zu sammeln, zu sortieren und dann auch einzuordnen.
Ja, also das ist wirklich, also ich finde, am Anfang ist das immer so bei so einer Recherche, das ist, man sammelt und sammelt und sammelt und es wird alles immer mehr und sammelt man auch ganz viel, was man überhaupt nicht braucht, wo man auch weiß, ich darf das nie benutzen und ich werde das nie benutzen oder es ist auch überhaupt nicht interessant. Aber man sammelt es erstmal und dann kommen natürlich irgendwann dann plötzlich die Dokumente oder die Sachen, wo man sagt, ah, okay, das ist wirklich wichtig. Und dann viel später, also wenn man dann halt irgendwann alles gesammelt hat oder irgendwann muss man einfach einen Punkt machen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt, reicht's einfach oder es muss reichen, dann geht es eben genau in die gegenteilige Richtung. Wenn man dann anfängt, so den Text zu schreiben, dann muss man halt unheimlich viel aussortieren. Und das tut dann auch manchmal ganz schön weh.
Die Zusammenarbeit mit Korrektiv. Darüber wollen wir jetzt noch mal sprechen. Das ist ja ein spendenfinanziertes Medium in Deutschland, die sich dem Investigativjournalismus verschrieben haben. Diese Zusammenarbeit, wie wichtig war die für dich? Waren die für dich auch Ansprechpartner, wenn du vielleicht mal irgendwo in der Sackgasse warst? Gab es da immer einen regen Austausch, dass ihr irgendwo alle immer auf einem Stand wart? Und da gab es vielleicht auch mal Tipps, die du vielleicht auch gegeben hast oder die du auch entgegengenommen hast?
Ja, total. Also, wie schon gesagt, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen diesem ersten Teil der Kooperation und dem zweiten Teil. Der erste Teil war eben, wie schon gesagt, eine ganz klassische Korrektiv-Lokal-Kooperation, wo wirklich aus ganz Deutschland unterschiedlichste Medien zusammen mit Korrektiv gearbeitet haben. Das kann man sich so vorstellen, da haben wir so einen Slack-Kanal, wo wir alle reingeschrieben haben. Wir haben in unregelmäßigen Abständen haben wir uns kurz geschlossen und uns über den Stand haben uns einfach auf Stand gebracht. Und dann hatte man natürlich immer, wenn es eine Frage gab, wurde auch in diesen Kanal, wurde immer wieder reingeschrieben, ja, weiß einer von euch das und das, weiß einer von euch das und das. Das heißt einfach, man hat von dieser Schwarmintelligenz unter diesen Journalisten profitiert, das zum einen. Und zum anderen natürlich auch, also ne, die Leute, die dann direkt bei Korrektiv angestellt sind, das sind natürlich auch erprobte Investigativreporter. Ne, in der Nordsee-Zeitung oder in anderen Lokalmedien ist das eher eine Seltenheit, passiert nicht ganz so häufig. Und die machen das, sag ich mal, Tag ein, Tag aus. Und natürlich, wenn man dann eine Frage hat, konnte man sich an die wenden. Im zweiten Teil der Recherche hat sich die Kooperation insofern verändert, weil eigentlich war jetzt erstmal dieses Projekt Amazon war erstmal abgeschlossen. Und ich habe dann eben für mich einfach weiter recherchiert, bis dann eben, wie schon gesagt, das war dann im Januar 2023, ich eben da den Fuß in der Tür hatte bei meinem ersten Subunternehmer. Und da wusste ich, okay, da mache ich was draus. Und ne, da kam mir dann noch Schritt für Schritt immer mehr Subunternehmer. Und daraufhin, als ich dann wusste, okay, das mache ich, habe ich mich eben meinerseits an Korrektiv gewandt und gefragt, ob wir da in irgendeiner Form zusammenarbeiten wollen, weil ich auch schon mal gehört hatte, dass die eben auch mit einem Subunternehmer in Kontakt stehen. Und da haben die gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann war es eben erstmal nur eine Kooperation zwischen Korrektiv und der Nordsee-Zeitung, haben wir eben die Monate weiter recherchiert. Und einen Ticken später kam dann der Saarländische Rundfunk dazu, weil die eben ihrerseits auch recherchiert haben. Und dann ist diese Dreierkonstellation entstanden.
Wie wichtig ist es, diese Partner an der Seite zu haben? Hat dir das die Arbeit auch richtig erleichtert, zu wissen, da sind Leute, die arbeiten auch an dem gleichen Thema, am selben Thema wie ich?
Total. Also ich finde, das macht man im Journalismus eigentlich zu selten. Und ich frage mich auch, warum. Weil wir sind ja keine Konkurrenz füreinander. Ne? Saarländischer Rundfunk, Nordsee-Zeitung, wir haben schon eine andere Zielgruppe. Und da kann man so von profitieren. Man hat diesen Austausch, man hat einfach mehrere Gehirne, mehrere Augen, die was sehen und denken können. Und ja, und wie schon gesagt, natürlich, wie schon gesagt, beim Saarländischen Rundfunk ist auch ein Investigativteam. Die haben auch Juristen im Hintergrund und so. Also das ist, wie schon gesagt, man profitiert unheimlich voneinander. Und wenn ich halt mit 6 Subunternehmern gesprochen habe, dann haben halt andere auch noch mit Subunternehmern gesprochen. Das heißt, man kann einfach abgleichen. Haben wir ganz unabhängig voneinander die gleichen Informationen oder unterscheidet sich das irgendwie? Und das ist auch für die Geschichte und dafür, dass das wirklich einfach ein einfach gehaltvoller Beitrag wird, ist das natürlich total gut.
Wenn da viele Journalisten aufeinandertreffen, die investigativ arbeiten, ist es da so, dass man wirklich immer auf Augenhöhe ist oder ist da auch so ein Konkurrenzkampf unter den Journalisten nach dem Motto, wer hat jetzt den spannendsten Aspekt der Amazon-Geschichte?
Also ich weiß nicht, wie das generell ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Konstellationen gibt, in denen es Konkurrenzgefühle geben kann. Ich kann nur von dieser Kooperation jetzt sprechen und da muss ich sagen, das ist unheimlich angenehm gewesen. Ich weiß, das klingt jetzt wie so eine Werbeveranstaltung, aber es ist, wie es ist. Also es war einfach ein sehr angenehmes Miteinander. Ich glaube auch, dass das einfach natürlich immer mit den Menschen zusammenhängt, die da sitzen. Und ich glaube aber auch, das hilft natürlich, weil es sehr unterschiedliche Medien sind. Ne? Also wenn man jetzt hier in der gleichen Region mit irgendwie Medien, die genauso funktionieren wie man selbst und so, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch anders sein kann. Aber ich glaube, es ist immer was Persönliches letztendlich.
Mhm. Du recherchierst schon seit Monaten zum Thema Amazon. Seit 2022, da hat das irgendwann angefangen. Wochen und Monate, Blöcke voll, wahrscheinlich Notizen auf dem PC, voll ohne Ende. WhatsApp-Verläufe haben wir gerade schon gesprochen. Kommt da nicht irgendwann der Punkt, wo man den Überblick verliert und man gar nicht mehr weiß, wie man was auf den Punkt bringen kann?
Ja, also da sagst du was. ich weiß gar nicht, wann der Punkt war. Ich glaube, das war jetzt auch irgendwann in den letzten Wochen so richtig massiv. Wo es dann irgendwann Richtung Veröffentlichung ging. Ich wusste eigentlich, man hat alles, es gab dann natürlich es gibt dann irgendwie so gegen Ende einfach noch unheimlich viel zu tun, hier noch eine Kleinigkeit, da noch was und es häuft sich alles so an und man sitzt, irgendwann gibt es da so einen Moment, dann sitzt man da und denkt echt, okay, mein Kopf explodiert gleich und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo hinten und vorne ist und jetzt erstmal hier irgendwie Ordnung schaffen und dann ist das wie Aufräumen im Kopf einfach und gucken, okay, was habe ich, was sind so die Kernaussagen, was kann ich belegen, was kann ich nicht belegen und dann ist das halt so wirklich, wenn man irgendwie das so abschürft und irgendwie an den Kern sich ranarbeitet, das ist, finde ich, im Gegensatz zu diesen Momenten, wo man so immer diese kleinen Kicks hat, auch wo man dann sagt, okay, jetzt erzählt einem, also wenn man zum Beispiel sich vorstellt, so ein Interview und da erzählt einem jemand was und man merkt, okay, das ist sowas Entscheidendes, das gibt einem dann so einen kleinen Kick und dieser Moment, dieses Ordnungsschaffen ist schon auch ganz schön mühselig, muss ich sagen, aber man macht es natürlich trotzdem gern.
Wer investigativ arbeiten will, der braucht Ausdauer und braucht Geduld, ist was ganz anderes als ein 100-Zeiler zu schreiben über ein Schützenfest.
Das kann ich so unterschreiben, ja.
Trotzdem kann auch der Standardjournalismus ja Spaß machen. Aber ich glaube,
natürlich.
Aber ich glaube, auch diese Geschichte, gerade aus Amazon, das ist auch irgendwie so ein Highlight-Projekt, oder?
Für dich? Total, das ist für mich nicht Alltag. Ne? Also ich bin super happy, dass ich das machen konnte. Und ich werde auch dranbleiben an diesem Thema. Ne? Und das ist wirklich was Besonderes. Und ich bin fest davon überzeugt, dass natürlich nicht täglich, aber dass solche Geschichten auch für den Lokaljournalismus total wichtig sind, weil man eben die Leute einfach wirklich auch tiefe Einblicke geben kann und weil das eben auch was ist, was eine KI nie ersetzen kann, ne? Diese Form von tiefgehenden Recherchen. Das werden immer Highlights sein, aber ich finde auch total wichtige Sachen.
Schauen wir jetzt mal auf den aktuellen Teil der Amazon-Recherche. Es geht um die Subunternehmer. Und die Subunternehmer, wo man erstmal denkt, naja, das sind die, die die Fahrer, die Auslieferungsfahrer anstellen. Das sind die, die vielleicht noch gutes Geld verdienen, weil sie in Anführungsstrichen die Auslieferungsfahrer ziemlich drangsalieren. Dem ist aber ja nicht so. Auch die leiden. Aber was sind diese Subunternehmer eigentlich für Menschen? Was für Lebensgeschichten haben die? Was sind das für Leute, die sagen, ich möchte in diesem System Amazon mitarbeiten?
Es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt tatsächlich einige Subunternehmer, die haben schon so ein bisschen Vorerfahrung in der Logistik oder waren irgendwo schon mal Geschäftsführer. Manche haben auch mehr oder weniger erfolgreich schon mal ein Unternehmen geleitet oder also haben auch ein Unternehmen gegründet. Dann gibt es Leute, die wirklich völlig unbeleckt und auch, muss man auch sagen, wirklich naiv da rein stolpern und so denken, oh, ich mache jetzt mal hier so das große Geld und sich überhaupt nicht bewusst sind, in was sie sich da begeben. Also das ist wirklich von bis. Da gibt es Menschen, die auch moralisch total integer sind. Und dann gibt es Menschen, die natürlich einfach sehr auf ihr eigenes Wohl schauen. Ich glaube, was alle so vereint, ist wirklich dieser Wunsch, ich mache mich hier selbstständig. Ich kann mein eigenes Geld verdienen. Ich bin mein eigener Herr. Und diese Form von Freiheit, das wünschen die sich eigentlich alle. Ich habe so von so vielen gehört, die gesagt haben, ich will halt irgendwie kein Angestellter sein und dann landen sie in einem System, wo das schlimmer ist als in jedem Angestelltenverhältnis, wo sie von Amazon wirklich massiv kontrolliert werden.
Das sind bestimmt spannende Geschichten. Menschen, die sich dort versuchen wollen, die Karriere machen wollen, die natürlich auch ein eigenes Unternehmen quasi führen wollen. Aber bestimmt auch wirklich harte Geschichten, viel Leid. Gibt es eigentlich aber auch Leute, die du getroffen hast, Subunternehmer, mit denen du gesprochen hast, die begeistert waren vom System, die gesagt haben, läuft eigentlich ganz gut, ich bin zufrieden mit dem, wie das hier ist?
Also begeistert war kein einziger, mit dem ich gesprochen habe. Es gab Leute, die durchaus auch Sachen gerechtfertigt haben, gesagt, ja, ich würde das auch so machen aus Amazons Perspektive, ist ja sinnvoll, ist ja effizient. Die haben auch sowas gesagt wie, ja gut, ne, es gibt halt, also die dann auch, einige, die so ein bisschen mit dem Finger dann auf andere Subunternehmer gezeigt haben, gesagt haben, naja, die sind natürlich auch irgendwie unfähig und die machen auch selbst Fehler und bei mir ist ja ein bisschen anders. Aber alle haben eigentlich gesagt, es ist verdammt schwer, selbst die, die noch aktiv sind und selbst die, bei denen es halbwegs läuft, haben gesagt, es ist verdammt schwer, in diesem System halbwegs auf den grünen Nenner zu kommen, auf den Nenner zu kommen und halbwegs irgendwie so viel Gewinn zu machen, dass sich dieser ganze Aufwand, weil man darf ja auch nicht vergessen, das ist unheimlich viel Arbeit, was die da reinstecken, dass sich das lohnt. Und das hat sich echt so durchgezogen.
Wenn ich so ein bisschen die Werbung mir angeschaut habe, ne, dann habe ich immer so gesehen, ja, bring mal 10.000 Euro mit, ne, dann kannst du unsere Autos quasi mit nutzen, unsere Lieferfahrzeuge. Das Einzige, was du tun musst, besorg Auslieferungsfahrer. Und im Grunde ist das schon alles und dann kommst du irgendwie über die Runden. Kann man das so einfach gesagt
Ja, so, sag mal, runtergebrochen ist das so, ne? Also es gibt da auch wirklich diese Werbevideos, muss man sich mal anschauen, ne, wo dann wirklich irgendwie total simpel und mit positiver Musik und alles ist irgendwie ganz heiter, einem irgendwie erzählt wird, ja, werden Sie DSP-Unternehmer, so heißt das ja, Delivery Service Partner, werden Sie DSP-Unternehmer, wir stellen Ihnen die Technik, wir stellen Ihnen die ganzen Schulungen, wir stellen Ihnen die Autos, also im Grunde alles, was das Herz begehrt. Sie brauchen nur ungefähr 25.000 Euro im Background, also nicht bar auf der Hand, so in dem Sinne, sondern sozusagen liquide Mittel heißt das ja. Dann stellen Sie Fahrer an und können loslegen, sag ich mal. Also es ist wahnsinnig einfach. Natürlich muss man auch ehrlich sagen, man könnte stutzig werden, wenn man das hört. Weil ich sage immer, Amazon ist kein karitativer Verein. Die machen sowas nicht ohne Grund. Und da könnte man stutzig werden. Und viele haben sich auch hinterher, also von den Subunternehmern, mit denen ich gesprochen habe, haben sich hinterher geärgert und gedacht, irgendwie bin ich da blauäugig auch ein bisschen reingeschlittert. Ne? Nichtsdestotrotz ist das ja keine Rechtfertigung, so ein System so aufzubauen.
Hast du Subunternehmer kennengelernt, die an Amazon komplett zerbrochen sind? Die fertig sind im Grunde? Also auch psychisch fertig sind?
Psychisch ja. Man muss sagen, dadurch, dass das eine GmbH, die gründen ja GmbHs, und dadurch ist es so, dass man muss schon grob fahrlässig sein als Unternehmer, damit man da in die Privatinsolvenz schlittert. Von daher sind da viele sind insolvent gewesen, also ihr Unternehmen war insolvent, aber sie waren privat nicht insolvent. Aber ja, es nimmt sie, und das glaube ich, also ist auch was sich ganz viel durchzieht, es nimmt sie einfach total mit, weil die, das sind eben, also einer zum Beispiel auch, da habe ich eben den Eindruck immer gehabt, der weiß, dass er intelligent ist, dass er irgendwie, dass er eigentlich sein Leben im Griff hat, und der fühlt sich einfach so irgendwie auch so ausgebeutet und beschämt auch durch diese ganze Situation, dass ihn das einfach nicht loslässt mehr. So, der führt schon sein Leben weiter und so, aber das lässt ihn nicht los, weil er das Gefühl hat, irgendwie, ich wurde dafür dumm verkauft, und das passiert jeden Tag weiter. Also die Menschen beschäftigt das auch lange, nachdem das Vertragsverhältnis dann beendet wurde. Und ja, also die leiden da schon sehr drunter.
Dieses System Amazon, kann man das irgendwie auch mit Franchise vergleichen, wo man dann sagt, vielleicht, Mensch, jeder, der so ein Franchise-Partner wird, lebt irgendwo in einem großen Risiko? Oder ist Amazon wieder dann ein spezieller Fall?
Also Amazon ist schon ein spezieller Fall, weil das eben rechtlich ja alles ganz anders aufgedröselt ist. Ne? Das sind natürlich immer Juristen, die sowas dann auch nochmal ein bisschen besser erklären können. Nichtsdestotrotz ist es so, dass eben offiziell Amazon sagt, das sind völlig eigenständige Unternehmen. Wir haben damit nichts zu tun. Wir sagen, ja, hier gründen Sie gerne ein Unternehmen und liefern Sie für uns aus. Sie können auch für ganz viele andere Unternehmen ausliefern. Und da auch, sag ich mal, Verträge aufsetzt, wobei die Frage ist, ob das wirklich Verträge sind. Da gibt es nämlich Juristen, die sagen, das könnten auch allgemeine Geschäftsbedingungen sein. Das sind jetzt juristische Feinheiten im Detail, aber die setzen eben diese Verträge auf, und da drin alleine steht schon ganz deutlich, dass sie eben nicht unabhängig sind, weil sie in ganz, ganz vielen Punkten eigentlich total von Amazon abhängig sind. Und dieses Verhältnis, ne, zwischen offiziell unabhängig und dann aber in Wahrheit dürfen sie kaum etwas selbst entscheiden. Also viele sagen, ich darf eigentlich nichts entscheiden, außer wen ich einstelle und wen ich entlasse. Und selbst das nicht mal zu 100%. Das ist etwas Besonderes, würde ich so sagen, in dieser Extremform auch.
Die Schicksale der Subunternehmer, aber auch der Auslieferungsfahrer, nimmst du das eigentlich mit nach Hause? Hat dir das schlaflose Nächte beschert? Wabert das immer rum im Kopf? Oder schaffst du es tatsächlich dann auch abzuschalten zu Hause? Wenn man, ich stelle mir das vor, monatelang am Recherchieren bist, du hörst dieses Leid, diese Geschichten, ich könnte es nicht ausblenden.
Also ich glaube, das ist echt so phasenweise. Und wenn es so verdichtet kommt und man so viele Geschichten auch verdichtet hört, dann muss ich schon sagen, dann nehme ich das auch mit nach Hause, dann nehme ich das auch ins Bett. Und dann habe ich auch diese Unruhe und man denkt viel darüber nach und hat auch manchmal, ne, dann ist es schon so, dass man einfach echt sich auch anfängt, eben sehr in dieses Thema sehr emotional reinzugeben irgendwie. Ich versuche dann aber auch eben wirklich, also immer wieder auch einen Schritt zurückzutreten, weil ich finde es einfach ganz wichtig, als Journalistin auch eine Distanz noch zu wahren und auch mit diesen Subunternehmern oder auch mit diesen Fahrern nicht eben immer, also mich nicht komplett zu verbinden. Das funktioniert halt nicht. Und trotzdem, es ist immer eine Gratwanderung und es ist schwierig, sich da zu distanzieren manchmal.
Ganz wichtiger Punkt, wie war eigentlich dein Kontakt zur Amazon-Geschäftsleitung, zum Konzern? Wie ist der Umgang gewesen? War das so, wenn Luise Lang anruft, dann sagt Amazon, Leute, wir müssen alle Anwälte hier in Stellung bringen, die Lang ruft an? Oder wie ist es gewesen? Höflich, freundlich?
Kann sowas nicht. Also erstmal muss man vorab sagen, dass wir zusammen, also halt eben die Medienpartner haben zusammen eine Stellungnahme rausgeschickt, also nicht eine Stellungnahme, ein Fragenkatalog und um eine Stellungnahme gebeten, so rum. Und dann haben wir denen halt eine Frist gesetzt, das ist so üblich, und dann haben die schriftlich geantwortet. So, das ist erstmal grundsätzlich so, dass, wie das abläuft. Und ich glaube, erstmal kann man sagen, wie diese Antwort so abläuft. Also das war beim ersten und zweiten Mal, also beim ersten Artikel im November 2022. Und jetzt eben hat sich insofern unterschieden, dass die im November 2022 unheimlich ausführlich geantwortet haben. Also nicht unbedingt nicht mit viel Inhalt, aber sehr, sehr ausführlich. Also das war wirklich ein Geschwafel und Geschwafel und Geschwafel und man hatte das Gefühl nach Seiten und Seiten irgendwie, man wusste schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und also aus meiner persönlichen Einschätzung war das auch genau gewollt. Und jetzt bei der aktuellen Anfrage war es so, dass die etwas pragmatisch funktionaler geantwortet haben. Bei vielen Fragen auch einfach quasi leer gelassen haben, gar nichts geantwortet haben. Also es war wirklich immer, also in beiden Fällen wenig Inhalt, das kann man sagen.
Und nur schriftlich?
Nur schriftlich.
Ich habe niemanden ansprechen
können. Also wie schon gesagt, es gab nachdem dann diese Artikel erschienen sind, zum Beispiel beim ersten Mal, das war jetzt, ist noch zu früh, mal schauen, was da kommt, gab es dann Gespräche. Und da war es immer, und das ist, glaube ich, so allgemein ganz bezeichnend, der Ton ist unheimlich freundlich. Es ist immer sehr professionell, sehr freundlich und man wird eben immer so gefühlt, so ein bisschen eingelullt. So. Jetzt nach der, also wie schon gesagt, der ist ja gerade erst frisch erschienen, der Artikel, deswegen gab es jetzt noch keine Reaktion von Amazon, das wird aber kommen. So, und wahrscheinlich wie beim letzten Mal auch telefonisch. Beim letzten Mal hatten sie im Grunde haben sie nur gesagt, dass das irgendwie der Schwerpunkt ihnen nicht gefällt und sowas. Ja, gut, das war mir schon klar. Aber das war eigentlich inhaltlich nicht viel, sondern es war dieser Ton, dieses Einlullen.
Haben sie auch gedroht irgendwie?
Ganz im Gegenteil.
Rechtsanwalt einschalten?
Nee. Also, wie schon gesagt, bisher überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, es wird eigentlich so nach dem Motto, kill them with kindness, scheinen die da zu arbeiten. Das ist ein unheimlich professionelles Team und es sind ja auch ziemlich viele Menschen, die da arbeiten und ich glaube, die wissen halt genau, also ich glaube, selbst wenn sie einen versuchen würden zu verklagen, glaube ich, wären sie immer noch freundlich. Sie würden einen halt freundlich verklagen.
Und wenn Gegenwind kommen würde von Amazon, dann setzt ihr die Segel. Dann werdet ihr kontern, beziehungsweise auch das Ganze analysieren und dann reagieren.
Genau, also sie haben natürlich diese Artikel alle zusammen, auch da ist man natürlich auf der sicheren Seite, Gott sei Dank, wenn man mehrere Medienpartner hat und sich auch absprechen kann. Wir haben das natürlich alles so geschrieben, dass wir rechtlich auf der sicheren Seite sind, dass wir wissen, das ist sauber, wir können alles davon belegen. Und deswegen ist es so, was kommt, das kommt. Und wenn sowas passieren sollte, also wenn Amazon einen irgendwie verklagen wollen würde, dann würden wir uns dem natürlich stellen. Und da sage ich, bitte, dann nur zu.
Luise, du hast ja zum Anfang gesagt, du bist eine Gerechtigkeitsfanatikerin. Hast du Hoffnung, dass sich durch die Berichterstattung über Amazon das System Amazon ändern wird, zeitnah? Oder wächst da Gras drüber und alles geht so weiter?
Ich hoffe es sehr. Ein Teil auch in der Berichterstattung war ja auch die politische Ebene. Und es ist immer wieder, steht das im Raum, dass es eben, es gibt ja diese Regelung in der Fleischindustrie, dass eben sozusagen diese Form von Subunternehmertum, dass das verboten wird. Und da gibt es immer wieder Vorstöße, dass das kommen soll, auch eben in der Paketbranche. Aber es tut sich bisher noch nicht so wirklich was. Und ich hoffe sehr, dass das eben, weil meiner Meinung nach, dafür möchte ich auch immer wieder plädieren, ist das eben wirklich, das muss, politisch muss sich was tun. Und wenn sich da nichts tut, dann wird sich Amazon wird nicht aufhören, so zu agieren, wie sie es tun. Und Kunden, finde ich, den kann man nicht die komplette Verantwortung für so ein gesamtes System aufbürden. Wer bei Amazon bestellt, der ist kein schlechter Mensch. Natürlich ist es gut, wenn einem bewusst ist, was man damit unterstützt. Und dann muss man sich halt entscheiden, wie will man damit umgehen. Aber letztendlich sind ja nicht die Kunden schuld, sondern Amazon ist dafür verantwortlich, was passiert. Und die Politik muss entscheiden, wie gehen wir damit um, dass Großkonzerne sich so verhalten.
Politik muss entscheiden und wir Journalisten müssen aufklären und informieren. Und investigativer Journalismus ist wichtig. Das hat deine Arbeit zusammen mit Korrektiv und dem Saarländischen Rundfunk hier bewiesen. Ganz wichtige Arbeit, um aufzuklären, um die Bevölkerung aufzuklären, um auch Menschen eine Stimme zu geben, die betroffen sind, in diesem Fall vom System Amazon. Luise, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Bleib weiter am Ball und ich bin mir sicher, wir werden zum Thema Amazon bestimmt noch eine Menge von dir lesen.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Ganz vielen Dank auch an dich.